Hallo und herzlich willkommen, und ich komme immer wieder durcheinander damit, dass wir ja sozusagen nicht senden, wenn wir aufnehmen, sondern viel später. Deswegen wünsche ich euch jetzt kein frohes neues Jahr. Das habt ihr jetzt davon. Mein Name ist Markus Richter. Ihr seid beim Pile of Fame, dem Podcast, wo Videospiele aus dem Stapel ungespielter Spiele herausgezogen und begutachtet werden. Und das geht natürlich nur, wenn der grantligste Videospielarchivar der Welt mit dabei ist, Herr Dr. Rainer Siegel. Hallo und guten Tag.
Also Moment. So nicht Richter, weil ich bin heute wahnsinnig gut gelaunt. Du hast das schon mitbekommen, nehme ich mal an vorher. Und ich lasse mir gern Grant vorwerfen. Das gehört quasi zur Wiener Grundausstattung dazu. Aber not today. Nein, hallo übrigens. Genau, ich bin gut gelaunt. Das Wetter ist kalt, aber schön. Und es ist alles gut. Ja. So geht's heute weiter, liebe Zuhörerinnen. Es wird furchtbar gut gelaunt.
Nichts ist ekelhafter als WienerInnen mit guter Laune. Wo kommen wir denn dahin? So, was haben wir heute vor? Es ist eigentlich alles wie immer, kann ich an dieser Stelle sagen. Wir entscheiden uns für ein Spielegenre und Rainer Siegel spielt dann wieder was ganz anderes. Und ich möchte diese Anekdote gleich vorne anstellen. Ich habe natürlich in weiser Voraussicht, weil in den letzten Folgen war es ja immer so, wir haben zwei Spiele ausgesucht und für mich ist es immer so geändert, dass ich dann Rainers Spiel mehr gespielt habe. Da habe ich dieses Mal gedacht, nein, du spielst erst mal dein Spiel und erst wenn du davon genug hast, fängst du das andere überhaupt erst an. Folgerichtig habe ich also erst kurz vor der Sendung irgendwie mal kurz reingeguckt und musste so lachen, weil der Deal war, wir haben uns nochmal oder wieder einmal rundenbasierte Strategie herausgesucht. Ich mache also Rainers Spiel an. Und das Erste, bevor das Spiel losgeht, ist, dir wird so ein Bildschirm gezeigt, wo gewählt wird, welchen Spielmodus möchtest du spielen. Und da gibt's also den einen Spielmodus, da kannst du jederzeit abspeichern, und den anderen, und da dachte ich so, das ist so XCOM-Style, der Hardcore oder Nightmare oder irgendwas Modus, wo du eben nur einen Spielstand hast, der automatisch speichert, jede Entscheidung zählt. Und wisst ihr, wie der Spielstand heißt? Es ist der Roguelite-Modus.
Ja, das ist ja natürlich. Ich kann ja nichts dafür, dass die ganze Welt auf meinen guten Geschmack gekommen ist in den letzten Jahren und ebenfalls natürlich meiner nachvollziehbaren Liebe zu diesem Genre irgendwie auch verfallen ist. Nein, es gibt einen Roguelite-Modus, aber wie du schon gesagt hast, wir haben eben Runden-Taktik-Spiele eigentlich, oder? Runden-Strategie ist ja wieder ein bisschen was anderes.
Ich verstehe den Unterschied eh nicht. Ich bin jetzt irgendwie erwachsen, sage ich mal. Ich hätte es mittlerweile lernen müssen, aber...
Ja, du verweigerst dich, ich weiß ja. Der Punkt ist, es sind Rundentaktikspiele im Gefolge von XCOM, weil wir hatten ja bei der Auswahl der zwei Spiele ein bisschen Bedenken und gesagt, können wir das den ZuhörerInnen wirklich zumuten? Schon wieder Spiele, die irgendwie ein bisschen so unsere Altmännerliebe zu XCOM wieder aufleben lassen. Ich glaube, das haltet ihr schon aus. Und vor allem, weißt du, was du sagst, es gab ja eben diesen Iron Man-Modus, den gab es ja immer schon. Ich glaube, von Anfang an, also zumindest von den XCOM-Revivals von Firaxis. Das heißt, ein Modus, in dem mehr oder weniger jede Entscheidung zählt, wo es eben das allseits beliebte Saves Coming nicht gibt. Also quasi immer wieder, wenn, oh nein, mein Ritter hat einen Kratzer bekommen, ich muss den Spielstand von vor 3 Stunden nochmal laden und alles nochmal machen. Das geht eben beim Iron Man oder hier eben Roguelike-Modus nicht. Aber sonst ist es, wir haben Spiele aus demselben Genre ausgesucht, Herr Richter. Ich glaube, diesmal haben wir es geschafft.
Ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, weil sich das, obwohl es dasselbe ist, grundsätzlich anders spielt. Aber sag doch erstmal, wie dein Spiel heißt.
Genau, mein Spiel heißt King Arthur, A Knight's Tale, oder Knight's Tale, glaube ich nur. Und jetzt ist natürlich, jetzt könnt ihr einwerfen, Herr Siegel, wieso hast du ein Spiel auf deinem Pile of Fame liegen, das am 26. April 2022 erschienen ist?
Das wollte ich gerade fragen.
Eine gute Frage, ja, frag doch. Na, eine gute Frage, aber es ist so, ich habe das tatsächlich angespielt, als es in den Early Access gekommen ist. Und das war, glaube ich, Anfang 2021. Das heißt, für mich fühlt es sich schon an, als wäre es wirklich lang schon auf dem Pile of Fame. Pile of Shame, sage ich mal. Und ich wollte, der Anlass dafür, dass ich das gern spielen wollte, war der, ich habe es eben im Early Access angespielt und ich habe mir damals gedacht, ja, sieht vielversprechend aus, aber es gibt momentan noch nicht sehr viel. Es war damals schon recht hochpreisig eigentlich, also das ist wirklich so 40 Euro, glaube ich, oder so. Und es gab im Early Access da wirklich ganz wenig zu tun, muss man sagen, am Anfang. Und ich habe mir gedacht, ja, das sehe ich mir mal an später, wenn es fertig ist, nochmal. Und schau mal, was draus geworden ist. Und das habe ich hiermit nachgeholt. Genau. Das hat dich zu deinem Spiel geführt? Und wie heißt es überhaupt?
Ja, sag an. Ich möchte nur kurz sagen, das ist tatsächlich ein ganz interessantes Phänomen der Neuzeit, dass der Pile of Shame unveröffentlichte Spiele, also juristisch gesehen, enthalten kann, weil man eben, und das passiert mir auch manchmal zu, du kaufst so ein Spiel im Early Access, weil du denkst, irgendwie EntwicklerInnen sympathisch, Genre gefällt dir, sieht auch cool aus, guckst rein und denkst so, okay, nehmt mein Geld, macht mal weiter, ich guck dann später rein. Und dann entwickelt sich das aber, weil es dann eben doch in diesem Haufen von Spielen liegt, die man hat, zu diesem Ding, wo der Release dann überhaupt keine Rolle mehr spielt, sondern was halt eben tatsächlich eins von diesen Dingen ist, wo man, ja, müsste man mal, aber später, es ist dann gar nicht mehr so aktuell und so, das finde ich schon sehr witzig.
Aber ich finde es cool, darf ich noch einwerfen an dieser Stelle, das finde ich ist einer der Vorteile von Early Access. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, was hat denn der gesoffen heute? Nein, der Punkt ist, ich finde das wirklich toll, man fängt an, ein Spiel anzuspielen, eben im Early Access, und ich mag das gerne, ich lasse das dann liegen, das ist so, als hätte ich zwei Spiele. Das erste im Early Access, das ich anspiele, und dann, wenn es fertig ist, ich schaue es nochmal an. Ich meine, es ist nicht so, dass ich einen Mangel an Spielen tatsächlich hätte, nein, aber trotzdem finde ich eigentlich ein sympathischer Teilaspekt des Early Access für mich.
Es ist interessant, weil so weit bin ich noch nicht gekommen, weil ich tatsächlich das eher aus Selbstschutz mache, weil ich immer das Gefühl habe, wenn das Spiel dann wirklich rauskommt und ich es vorher zu viel gespielt habe, dann fühlt es sich komisch an. Also ein großes Beispiel ist Death Trash, hier von einem Berliner Entwickler, was ein sehr ausführliches Demo hat, was ich also wirklich bis in den letzten Winkel ausgespielt habe. Und ich habe jetzt ein bisschen Angst davor, wenn es jemals erscheinen sollte, ob ich nochmal reinkomme. Anyways, mein Spiel hat einen Namen, den ich mir, also ich kann ihn gleich reproduzieren, aber nur sehr schwer merken kann. Und das kommt daher, dass es nicht nur aus dem Genre Rundenstrategie ist, was bei uns beiden beliebt ist, oder Rundentaktik, sondern auch noch zu einer anderen Gruppe von Spielen gehört, die, also beliebt ist das falsche Wort, aber ich versuche es immer wieder.
So ein bisschen populär,
populär. Nee, nicht populär, also es ist ein bisschen wie auf die Herdplatte fassen. Immer wieder. Es ist ein Warhammer-Spiel.
40k.
Weil ich, Moment. Ach, weil ich mag ja die Games Workshop, sozusagen das generelle Universum, und versuche ja immer wieder, denke ich so, so ein Videospiel, das könnte doch mal gut sein. Und ich scheitere ja regelmäßig daran, auch haben wir schon häufiger erwähnt hier. Es gibt also ein weiteres Spiel, es ist aus dem 40k-Universum. Und das ist schon die erste Schwierigkeit, sich den Namen zu merken, weil ist Warhammer 40k im Namen oder nicht? Weil das ist nicht immer der Fall. In diesem Fall ja, es ist Warhammer 40k. Und dann heißt es Battle Sector. Und das ist wirklich so, wenn man wie ich deine Steam Library voller Warhammer 40k Umsetzung hat, weil man hofft, irgendwann kommt mal was Gutes bei raus, fällt es sich wirklich schwer, unter diesen generischen Warhammer 40k Doppelpunktnamen den einen zu merken, aber es ist Warhammer 40k Battle Sector. Auch nicht super alt. Und eigentlich auch sozusagen, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt gedacht habe, das kann anders werden. Es ist also eine Games Workshop Lizenz. Es ist von Slytherin. Das ist ein italienischer, glaube ich, Spielefirma, die oft so Hardcore-Runden-Sachen macht. Also wenn der Name draufsteht, dann so, okay, das muss man auch wollen, da gibt es auf jeden Fall eine Lernkurve. Das waren so alles Voraussetzungen, wo ich dachte, Und es ist aber tatsächlich ganz interessant, weil es wirklich bis jetzt, und ich sage das nicht leichtfertig, eine der für mich am nächsten kommenden Umsetzungen vom Tabletop ins Computerspieluniversum ist. Und ich meine damit nicht, das ist eine 1:1 Umsetzung, also im Sinne von das ist quasi, was man auf dem Tisch spielt als Computergame, sondern das ist, wenn man das Medium Computerspiel nimmt und versucht, dieses Tabletop-Spiel umzusetzen, so dass es übertragen wird, ist das von der Spielmechanik her echt, und damit muss ich schon viel vorwegnehmen, aber wir haben ja schon lange über andere Spiele geredet, um dann zum Schlimmen zu kommen. Das ist hier sehr gut gelungen.
Hast du Warhammer 40k oder Warhammer mal als Tabletop-Spiel gespielt eigentlich? Das wollte ich dich schon längst mal fragen.
Tatsächlich nie. Im Sinne von, ich kenne das Regelwerk, ich habe bei Dingen zugeguckt, es war mir immer zu aufwendig, weil ich hatte nie die Muße, irgendwie diese 100...
Also du hast keine Freunde, das ist es. Sag's einfach, wie es ist.
Nee, wenn ich keine Freunde hätte, hätte ich eine bemalte Warhammer-Armee. Aber weil ich Freunde habe, hatte ich nie die Zeit, irgendwie 150 Figuren zu kaufen, zusammenzubauen und zu bemalen.
Gut gekontert.
Ich spiele bei Games Workshop tatsächlich die kleineren Spiele. Die haben diese Squad-Based Games auch, wo du halt so 10 bis 15 Figuren hast. Die spiele ich gerne. Necromunda und Warcry, für die es interessiert. Aber das nie. Aber deswegen habe ich immer nach einem Computerspiel gesucht. Weil ich nie diese Geduld hatte dafür. Und deswegen, so. Und das setzt das ja gut um. Das heißt, du bist in diesem 40K-Universum. Es gibt irgendeine, also wirklich schon wieder vergessen Geschichte, die aber auch total egal ist. Ich glaube, ein Planet, wo ein Kreuzzug stattgefunden hat für den Imperator und man muss jetzt aufräumen. Es gibt noch so Reste von den Tyranniden. Das ist so eine Alien, also like Alien the Movie artige außerirdische Rasse mit Gift und Schießgewehr, das so komische Giftspritzen macht. Anyways, man ist die Space Marines, also diese Wehrmachts eigentlich. Das ist ein bisschen schlimm, ne?
Ach Gott, ganz Warhammer 40k.
Ja, ich weiß, aber kann man es anders beschreiben? Es sind wandelnde Panzer.
Es sind Space, es ist Weltraumfaschismus eigentlich. Es ist Weltraum. Ich meine das jetzt nicht als negative Wertung, sondern es ist tatsächlich ja die Inspiration, dass der Empire of Man, also eben quasi dieses im Jahr 40.000, dieses Imperium, das ist von den Machern auch als Karikatur auf einen, ja, sagen wir mal, faschistischen Staat mit einem Gottkönig irgendwie mehr oder weniger gemacht. Das gehört ja ein bisschen zu diesem Dark Future dazu eigentlich. Das passt schon. Das ist okay. Das ist ein bisschen ironisch. Kann man sagen, okay, wie ironisch kann Space Fascism eigentlich werden? Aber der Punkt ist der, die Geschichten sind wirklich immer, das ist eigentlich mein großes Problem mit Warhammer 40k, muss ich sagen. Ich finde es auch prinzipiell ganz cool eigentlich, aber der Tonfall, der geht mir eigentlich ein bisschen auf den Nerv. Es ist auch immer sehr pathetisch, nämlich das Ganze. Und das ist natürlich nicht ernst gemeint pathetisch, sondern eher so mit ein bisschen, ja, so britischen Humor und übertrieben und so. Aber ja, also fürs Setting hast du es ja nicht gespielt, sondern eben, wie du gesagt hast, für die Taktik.
Also die Geschichten sind tatsächlich auch egal, weil sich sämtliche Games Workshop-Spiele nicht mehr die Mühe machen, irgendwie die Welt zu erklären. So, das fängt literally an, auf dem Planeten Xabelwarps hat sich General Sorgelwarps mit dem Alien-König irgendwas angelegt und jetzt muss im Namen des Imperators, und dann geht's halt los. Man spielt in Leveln, die tatsächlich mehr sind als einfache Arenen. Die sind ein bisschen größer, mit Höhenunterschieden auch, sehr wichtig. Und es ist dieses Prinzip, und das macht das Tabletop-Feeling übernommen, dass du Einheiten hast, und das sind entweder Einzelfiguren oder eine Ansammlung von Einzelfiguren. Und so spielt man das Tabletop ja auch. Und dann wird es relativ klassisch. Man hat Bewegungspunkte. Das ist hier unterteilt in tatsächlich Bewegung. Also du hast nicht eine Aktionspunkteleiste, wo du alles bezahlst, sondern du hast halt Bewegungspunkte und du hast Angriffspunkte. Die meisten Einheiten haben einen Angriff pro Runde. Die Einzelpersonen manchmal zwei oder mehr. Und dann gibt es noch so eine Mechanik, dass wenn du einen Kill hast, dann kriegst du einen Surge und dann kannst du irgendwie weiterlaufen oder das ausgeben für noch einen Action Point. Das ist dann alles relativ klassisch, aber so gut umgesetzt und auch taktisch herausfordernd, dass es tatsächlich Spaß macht und so ein bisschen Tabletop-Feeling macht. Ich war amused.
Ich glaube, es sind die einzelnen Missionen, soweit ich das gesehen habe. Ich habe es jetzt nicht sehr lang gespielt, nur ein bisschen angeschaut. Das sind ja tatsächlich, also das geht jetzt nicht nur so randomized, mehr oder weniger, ja, wir hauen hier irgendwie 20 Gegner hin und mach die halt kalt mit dem, was du hast. Sondern da gibt's wirklich eben, das sind geskriptete Level eigentlich.
Also genau, Maps, es gibt eine Kampagne eben, und die hat, sagen genau, es ist wirklich, da hat, also die taktische, es gibt auch einen Skirmish-Mode, aber in der Kampagne haben die Level tatsächlich eine Dramaturgie, das stimmt.
Genau, und da geht es ihm nicht nur darum, alles auszurotten, sondern es ist ein frühen Level, den ich gespielt habe, da geht es ihm darum, dein Bruder Templer muss irgendwie fünfmal Genmaterial von gefallenen Kameraden einsammeln. Das heißt, du musst mit dieser einen Einheit an 5 Punkte in dem Level irgendwie hin, während gleichzeitig da Nachschub von Gegnern ankommt und du musst den schützen. Das heißt, es ist eigentlich so, es ist immer ein bisschen abwechslungsreich eigentlich, habe ich festgestellt. Ist das später auch so, oder
ja,
sind das so die Vorzeigelevels
am Anfang, die dir das sagen? Also ich meine, also abwechslungsreich in dem Sinne, wie so Rundenstrategie halt ist. Ne? Letztlich geht es darum, auf der Karte zu navigieren und es unterscheidet sich. Also es ist leider erstaunlich oft auch so, dass du denkst, aha, hier geht es darum, diesen Punkt zu halten. Und dann kommt aber, wenn du das gemacht hast, doch noch, ja, kill alle restlichen Monster. Also, aber es macht trotzdem Spaß. Tatsächlich ist dieses, sozusagen, dieses Space-Imperium und der Mensch als Ressource, die man ausgeben kann, hier tatsächlich bis zum Ende durchdacht, auch in der Spielmechanik. Und das ist auch ganz schön übertragen vom Tabletop, weil du hast halt sozusagen die Minion-Einheiten, sage ich mal. Wenn dir die verloren gehen in der Mission, ist es egal, weil du die kostenlos unendlich oft nachkaufen kannst. Und es gibt auch die Spezialeinheiten. Und die musst du dann von einer Ressource, die du auch wieder einnimmst, bezahlen, wenn sie dir verloren geht. Und das verändert das Spiel so ein bisschen, weil zum Beispiel in dem XCOM ist ja jede Einheit wertvoll, im Sinne von, die sind dann irgendwie trainiert und die willst du nicht verlieren. Und hier ist es wirklich so, und das ist natürlich in der Echtweltentsprechung unfassbar bitter, aber macht die Taktikherausforderung anders. Es gibt Einheiten, die kannst du quasi ausgeben, Also kannst du sagen, okay, ich stelle den jetzt da rein und dann sind die halt tot, aber es ist auch egal, weil ich hatte ein Bollwerk. Und es gibt andere Einheiten, die setzt du gezielt ein, möchtest aber trotzdem, dass die überleben. Das ist also alles sehr amüsant. Und dann gibt es aber einen Haken. Oder du hast es gespielt, wie war für dich so, okay, ja,
komm mal. Ja, ich wollte es gerade sagen, was unsere Spiele sind recht unterschiedlich, was das betrifft. Und ich finde, das ist eben ein Kritikpunkt, den ich jetzt irgendwie an Warhammer 40k, Battle Sector, Return of the Blood Marines, die Final Chapter. Ich weiß nicht, wie lang der Titel sein könnte, damit man sich's besser merkt. Nein, aber was ich finde, das hast du jetzt vorher schon angemerkt, dass du das eben dran gut findest, eben, dass es mehr oder weniger tatsächlich die Spielmechaniken des Tabletop-Spiels quasi, ja, spielmechanisch übernimmt und umsetzt. Das bedingt einerseits eben, dass es, ja, man kann sagen, es hat eine gute Balance, weil eben das Tabletop-Spiel, das wird eben auch schon seit, keine Ahnung, 30, 40 Jahren, ich weiß nicht, wie lange es jetzt Warhammer schon gibt, wird das eben, da wird herumgefeilt. Das heißt, man kann davon ausgehen, okay, die Einheiten, die es da gibt, die haben alle ihren eigenen Nutzen, die kann man so und so verwenden. Das ist die Fraktionen, die funktionieren gut, also die Tyranniden und die Space Marines, das sind zwei, da wird es nicht herumexperimentiert. Aber ich finde eben, das Problem dabei ist ein bisschen, ich glaube, es geht auch darum, eben die Fanbasis zufriedenzustellen. Mir ist das alles ein bisschen zu viel Kleinteiligkeit gewesen in dem Sinn. Das heißt, es gibt einen Move, mit dem man nach vorne geht, dann kann man einen Rückzug antreten, das ist ja wieder ein eigener Move, den man machen muss. Wenn man quasi diese Aktion ausführt, es wird auch grafisch, finde ich, jetzt nicht so, gut, das ist jetzt sekundär möglicherweise, es wird jetzt auch grafisch nicht so in dem Sinn direkt umgesetzt alles, sondern du machst deinen Move und dann siehst du zu, wie deine Figuren das in gewisser Weise ausführen. Das heißt, eben diese Nähe zum Tabletop-Spiel, ja, die ist gewollt und die ist eben, die hat Vorteile. Ich habe die ein bisschen, mich hat's eben nicht so richtig reingezogen, muss ich dazu sagen. Aber das ist, wie gesagt, vielleicht ist es auch der direkte Kontrast zu meinem Spiel dann eben. Aber was wolltest du sagen?
Du ja, Hater. Hater. Nee, also lustigerweise, es gibt tatsächlich einen ähnlichen Effekt bei mir, weil ich habe das angefangen und war relativ begeistert. Und wir hatten jetzt, also zwischen den Aufnahmen, das merkt ihr wahrscheinlich im Release nicht, aber wir hatten jetzt relativ lange Pause, weil es über Weihnachten war und es gab eigentlich relativ viel Zeit. Ich fand das Spiel gut und habe dann aber jetzt, bevor wir die aufgenommen haben, gemerkt, du hast das gar nicht so viel gespielt eigentlich, so wie du dachtest und wie es dir eigentlich auch gefällt. Und dann habe ich dann gefragt, woran liegt das? Und dann dachte ich erst auch, es ist das, was du sagst, dass das Regelwerk echt schon eher komplex ist und dass du viel wissen musst oder lernen kannst. Und dann dachte ich, das stimmt aber nicht. Es ist tatsächlich, und das ist mir oft egal, es ist tatsächlich die Repräsentation, also tatsächlich Grafik und Animation. Und zwar passieren zwei Dinge. Das eine ist, es ist halt in der klassischen düsteren Warhammer-Welt. Das heißt, alles wird so ein bisschen, wenn du auf den Monitor guckst, ist so ein bisschen so ein Brei. Also es ist nicht einfarbig, das ist natürlich Quatsch, aber der Eindruck ist sozusagen, das sieht alles irgendwie so grau, in beige, in giftgrün. Das macht es schwer zu unterscheiden und die Animationen sind unfassbar langwierig. Mhm, also ja. Wie du abwarten musst, also es ist nicht interessant, es ist auch irgendwie nicht cool skippbar und tatsächlich funktioniert das von der Spielmechanik und da ist es wieder so ein klassisches Slytherin-Spiel, weil die alle immer so ein bisschen matschig aussehen und überkomplex sind und dann aber schlecht repräsentiert. Das ist so der Haken daran. Ich möchte aber, wir haben jetzt schon viel zu viel über das Spiel geredet, gleich zum Schluss kommen und sagen, das ist ein Spiel, wenn man reden würde übers Kaufen, würde ich sagen, nicht unbedingt. Weil wir aber was anderes machen, nämlich wir reden darüber, wenn man das Spiel hat, soll man es ausprobieren, unbedingt. Also es hat seine Haken, aber es ist, was Warhammer-Spiele angeht, ein sehr gutes Spiel. Also auch wenn die Bar ein bisschen low ist an der Stelle. Wenn ihr es habt, probiert es unbedingt aus. Es ist nice.
Ja, ich würde, das ist eben bei dem Spiel, ich hatte es ja nicht in meinem Pile of Shame tatsächlich, sondern ich habe mir es quasi von dir ein bisschen geliehen, um es anzusehen. Dem würde ich nicht zustimmen, aber egal, es ist vielleicht ein bisschen, ja, es ist egal. Es ist ein bisschen, weil ich vielleicht die Begeisterung und Freude über mein Spiel, das ich da ausgegraben habe, so groß ist und eben da der Kontrast ein bisschen, ja, ungünstig für eben Warhammer 40k, Battle Sector, Return of the Blood Marines, The Final
Chapter, ein Hater. Blood. Face the ja, genau. Facts.
Der Punkt ist, ich habe eben gespielt, ja, King Arthur, A Knight's Tale, und wie schon vorher gesagt, das ist eben einerseits ein Taktikspiel, auch ein Rundentaktikspiel der XCOM-Art, aber es ist ein bisschen mehr, es will ein bisschen ein Rollenspiel auch sein, nämlich so mit Entscheidungen und man läuft herum mit seiner Party. Und ja, das ist jetzt nicht wahnsinnig ausgefeilt und gut gelungen und das Fleisch mehr oder weniger des Spiels sind eben tatsächlich die Rundentaktikkämpfe. Da muss ich sagen, da unterscheiden sich die Spiele grundlegend schon mal auch, weil die Rundentaktik in Battle Sector ist natürlich, ja, wie wir schon gesagt haben, die ist sehr kleinteilig komplex, würde ich sagen. Kann man das so formulieren? Ja, sie ist kleinteilig komplex. Es gibt ganz viele verschiedene Einheiten, die können das und das alles machen. Das gibt's bei Knight's Tale nicht in dem Sinn, sondern das ist wirklich recht eingedampft. Ja, das, es ist eine minimalistische Fantasy-Rundentaktik. Sprich, du hast wirklich jedes Mal nur 4 Einheiten. Das sind eben tatsächlich berühmte Ritter der Tafelrunde, weil ich gehe kurz vielleicht mal auf die Geschichte ein, die ist nämlich hier auch ganz nett, das ist auch im Gegensatz
zu
Warhammer 40k, genau. Die Idee ist wirklich großartig, ich habe das vorher noch nie so gesehen, hat mir von Anfang an gut gefallen. Der Krieg um Großbritannien, also um das Reich König Arthurs ist vorbei, alle sind gestorben, König Arthur ist tot, die ganze Tafelrunde ist tot, du bist Sir Mordred, also der in der klassischen Arthur-Sage eben König Arthur tötet, letztendlich seinen Sohn. Und du kommst wieder zu dir als Untoter und du bist in einem Jenseits in Avalon, also im arthurischen Jenseits und bist umgeben von einer verfallenen, von einem Abbild der verfallenen Artuswelt, mehr oder weniger ein Spiegelbild, ein düsteres. Und König Arthur ist der Böse, der ist auch auferstanden von den Toten und du bist eben umgeben von, ja, es ist auch Grimdark in dem Sinn, die Ritter der Tafelrunde, die du einsammelst, das sind alles nur Schatten ihrer selbst, das sind eigentlich Zombies und Wiedergänger. Also sie reden noch, also sie sind jetzt nicht dumme Zombies, sondern sie sind einfach untot zu untotem Leben erweckt und sie schleppen sich da mehr oder weniger durch dieses düstere Abbild der Artus-Welt. Das finde ich wirklich ein originelles König-Artus-Setting eigentlich, oder?
Ja, kann man so sagen. Das Lustige ist ja, du der Spieletitel ist wie King Arthur A Tale?
A Knight's Tale.
A Knight's Tale. So, ja. Dann denkst du so, also wir hatten ja hier auch schon mal sozusagen tatsächlich ein King Arthur-Spiel. Dann denkst du so, genau. Ach, okay, also Tafelrunde nochmal. Und dann machst du das Spiel an und das ist schon. Also einfach der Bruch dieser Erwartungshaltung ist schon sehr nett und ich finde, es ist dann auch sehr schön ausgewählt. Also I was amused too.
Genau, und da muss man schon dazu sagen, auch ein anderer Kritikpunkt, den du ihn geäußert hast an deinem Spiel, den kann ich auch hier wirklich so lachend von der Hand weisen für mein Spiel, weil es ist wirklich auch sehr hübsch, muss man dazu sagen. Also es ist grafisch toll gemacht. Es ist vor allem, es hat Style, finde ich. Es hat so ein bisschen so diesen Dark Souls, diese Dark Souls Ästhetik mit Rüstungen und Rittern und grimmig und so, Grimdark natürlich auch. Aber es ist wirklich, es sind von Kleinigkeiten, also wie eben in den einzelnen Levels, wenn man eben im Kampf unterwegs ist, wie da irgendwie die Blätter weggeblasen werden, wie sich, ja, Nebeleffekte etc. Also ich bin normalerweise ja nicht so dieser Grafik-Protz-Fan.
Aber jetzt, wo du einen neuen Rechner hast?
Ja, es ist auch nicht Protz-Grafik, sondern ich wollte eben gerade sagen, es geht jetzt nicht darum, dass das jetzt mit 5 Trillionen Polygonen etc. daherkommt und was weiß ich was und Raytracing, sondern es geht eben darum, es hat eben einen gewissen Style, der mir sehr gut gefällt und der ist auch durchgezogen. Das heißt, es teilt sich eben auch in 2 Teile. Das ist, glaube ich, auch bei Battle Sector nicht so. Es ist eben wirklich klassisch die XCOM-Formel. Du hast einerseits eben die Kämpfe, also diese Rundentaktik-Einsätze und andererseits aber eben diesen Verwaltungsbildschirm. Das ist eben in dem Sinn eine Landkarte von Großbritannien zu diesem Zeitpunkt oder von Britannien eben nur. Und du hast eben dein Schloss Camelot, das du ausbauen kannst. Das ist ein bisschen so wie eben in den XCOM-Teilen, wo du deine Basis erweiterst, wo du eben, oder auch wie in Darkest Dungeon, wo man eben tatsächlich dann, man kann einen Merchant upgraden, man kann eine Kathedrale upgraden, man kann eben da seine Helden aufleveln lassen, man kann sie trainieren, man kann sie heilen, etc. Das ist eben, ich merke schon, wir reden diesmal wirklich viel über unsere Spiele. Wir haben so viel Zeit. Mach das nicht nächstes Mal. Egal. Jedenfalls, diese 2 Teile, finde ich, passen recht gut zusammen, weil sie eben, dann nehme ich auch schon was vorweg von meinem Fazit und von meiner Empfehlung dann letztendlich. Es ist alles nicht wahnsinnig aufregend und originell, aber es ist, nein, es ist nicht, kann man nicht sagen. Die guten Ideen, also die Geschichte ist originell, das stimmt, aber die Spielmechaniken, die hat man alle überall schon mal gesehen, muss man sagen. Es ist so, also es ist von XCOM und ein bisschen von klassischen anderen Rollenspielen, aber das passt alles auf eine so unspektakulär, unaufgeregte Art und Weise gut zusammen, dass man damit wirklich gern viel Zeit verbringt. Also ich muss echt sagen, ich habe mit diesem Spiel wirklich diesmal, ich glaube, ich habe es über 20 Stunden nochmal gespielt, obwohl ich es damals schon eben angespielt hatte. Und ich hatte auch immer Lust drauf. Das ist ja oft nicht so. Also ihr stellt euch das vielleicht so vor, der Siegel sitzt da in Wien auf seinem riesigen Haufen wie Smaug auf seinem Goldberg und nimmt da mal eins raus und spielt 15 Stunden. Nein, so ist es nicht. Ich spiele das, was ich muss, um Geld zu verdienen. Ja, jetzt kommt
das. Das ist hart.
Beinharte Journalistenwahrheit. Und es ist ganz selten eben so, das ist ja auch ein Grund, warum wir dieses Format gegründet haben, Markus, nicht, dass wir eben dazu eine Ausrede haben, alte Spiele, die wir gern nochmal spielen wollten eigentlich, dass wir wirklich die Zeit uns nehmen können, das zu machen. Bin sehr dankbar, dass ich das machen darf. Und in diesem Fall hat es mir wirklich großen Spaß auch gemacht. Das ist natürlich jetzt schon das Fazit. Ja, ich würde sagen, ja, spielt es unbedingt, auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das Spiel, das eben gerade rausgekommen ist, auf dem Pile of Shame habt, klein ist. Ich würde in dem Fall sogar sagen, kauft es doch. Wenn es mal in einem Sale ist, auf jeden Fall.
Also
es ist
auch den Vollpreis
wert. Also Siegel, das, aber ich weiß das, schon, das sprengt das Format
jetzt
hier.
Das geht jetzt natürlich überhaupt gar nicht. Ja, meine Güte.
Sorry. Nein, es ist wirklich, es ist ein nettes Spiel. Und vor allem, was mich dann auch irgendwie einerseits ein bisschen, das ist etwas, was mich normalerweise nicht so begeistert, aber hier schon, das ist ein riesiges Spiel, weil das war einer der Kritikpunkte an der Early Access Version, die war sehr kurz, gedacht, okay, man zahlt jetzt relativ viel, damit man da jetzt vielleicht 5 Stunden spielen kann und dann ist es schon aus. Das volle Spiel jetzt, das hat wirklich eine Kampagne, die, glaube ich, 50 bis 60 Stunden dauert. Und ja, wahrscheinlich sind diese 50 bis 60 Stunden jetzt nicht von wahnsinnig vielen Höhen und Tiefen und das geht so dahin, würde ich mal sagen. Es ist einer der Kritikpunkte, die geäußert werden. Ich sage ja, nach 20 Stunden, es ist immer dasselbe Spiel. Es kommen jetzt nicht wahnsinnig neue Elemente dazu. Das ist egal, weil das ist wirklich so, das geht gut. Also es ist wirklich ein Spiel, das jetzt, dass man gerne lange spielt, also ich gerne lange spielen würde. Und, sage ich noch dazu, vielleicht auch deshalb, weil ich es eben nicht auf diesem Schwierigkeits-Hardcore-Modus gespielt habe, den mit Permadeath etc., sondern auf einen der freundlicheren. Das gab es nämlich im Early Access auch nicht, da musste man es hart spielen. Und da habe ich mir gedacht, okay, das würde ich mir jetzt eher nicht so antun wollen. Was sagst du? Wir haben ja vor kurzem, als wir auch Rundentaktik hatten, wo es um Otherside und so gegangen ist, da habe ich auch schon gesagt, dass diese Hardcore-Mentalität, wenn die Spiele absichtlich so schwer sind, damit man es eben öfter und immer wieder spielen muss, ich komme von dem immer mehr ab.
Aha.
Ja, aha. So ist es. Tja.
Aha.
Was sagst du?
Ich wusste es.
Warst immer schon.
Ich habe das gesagt. ich fand es tatsächlich interessant. Ich mag das Spiel, also ich habe es wie gesagt nur kurz angespielt, ich mag es auch sehr. Und zwar, weil es lustigerweise einen der größeren Nostalgiemomente in meiner Spielehistorie getriggert hat, nachdem ich unbewusst immer noch Ausschau halte, merke ich auch. Und zwar kommt mir das zumindest am Anfang so ein bisschen vor, nicht von der Geschichte und so, aber von der Spielmechanik wie ein sehr gestreamlinedes Neverwinter Nights. Mhm, du rennst halt nicht in der Welt rum, aber die Kämpfe sind halt sozusagen D&D als Computerspielkämpfe. Und ich fand das lustig, weil das fängt ja an, man wacht in so einem Dungeon auf und das ist eigentlich so eine klassische Rollenspiel-Anfangsgeschichte und ich war erst so, naja, hatten wir nicht gesagt Rundenstrategie und dann, das ist doch aber ein Rollenspiel, aber es ist nicht, ne? Es ist halt schon ganz klar ein Taktikding und es wandert aber so dicht auf diesem Grat, dass man es manchmal nicht wirklich unterscheiden kann and I like. Also das ist ganz sozusagen der Sweet Spot dann für mich getroffen. Von daher würde ich mich diesem Urteil, auch wenn das komisch klingt, in dieser Positivsendung anschließen und sagen, definitiv, wenn es bei euch liegt, kramt es raus, ihr werdet damit Spaß haben.
Ja, weil das Schräge dran ist, du sagst schon, es macht auf den ersten Blick vielleicht wirklich eher den Eindruck, als wäre es eben eins dieser klassischen Rollenspiele sogar, wo man eben mit Party rumläuft und irgendwie dort mal Kampf und dann wechselt es von der Echtzeitsteuerung in den Rundentaktik-Modus, wie es eben bei den ganzen AD&D-Spielen seit den letzten 30 Jahren immer so war. Das stimmt nur teilweise, weil nämlich natürlich der Fokus ist viel mehr auf diesen Rundentaktikkämpfen. Also es ist jetzt so, dass da gibt's auch Setpieces und so. Das heißt, es ist eine interessante Mischung, die ich so noch nie gesehen habe. Das heißt, man fängt jede Mission, also man wählt die Mission aus auf der Landkarte und dann startet man in einer relativ großen Map sogar, die man halt ablaufen muss. Also die ist jetzt manchmal linear, das heißt, da gibt es nur einen Weg. Manchmal ist es auch so ein bisschen so, dass man rumlaufen kann. Ein großer Sumpf, wo irgendwo eine Abtei drinnen steht etc. Und man bewegt sich eben in diesem großen Gebiet wie in einem klassischen Rollenspiel, würde ich mal sagen, und kommt dann eben zu den Orten dieser Kämpfe. Das heißt, es gibt keine Zufallskämpfe eigentlich, sondern es gibt eben, da stehen eben die rum und man kann sie manchmal, man kann sich manchmal von denen so direkt nähern, dass man sagt, okay, von dieser Seite möchte ich jetzt gern angreifen, das heißt, ich nähere mich von unten. Oder, das ist auch öfter der Fall, man nähert sich einem großen Gebäude oder einem Schauplatz des Kampfes und dann kann man noch auswählen, wo die Figuren hin platziert werden, wenn der Kampf beginnt. Und das ist eine schräge Mischung eigentlich, weil es nimmt eben mehr oder weniger dem Ganzen diesen Scharmützel- oder Skirmish-Charakter weg, dass man sagt, okay, du bist jetzt hier mit deinen vier, da hast du 20 Gegner, mach das. Und es ist aber auch keine richtige Rollenspielwelt, in der man rumläuft eben und sich unterhält. Man kann sich immer wieder unterhalten mit den NPCs, die man trifft, aber mal ehrlich, man kann alles anklicken, es gibt kaum Entscheidungen zu treffen, außer, ho, ich hau dir auf die Mütze oder nein, lauf doch bitte weg. Das heißt, es ist jetzt kein Rollenspiel mit dem Fokus drauf, dass ich jetzt hier meine Charaktere tatsächlich...
Aber trotzdem...
Aber man kann sich auch steigern.
Ich möchte trotzdem sagen, eine Lanze dafür brechen. Und zwar, es ist ja oft so in Rollenspielen, dass du sozusagen die gute und die böse Variante in Dialogoptionen auswählen kannst. Und mir fällt es oft schwer, wenn du den Charakter nämlich frei gestaltest, tendiere ich immer eher zum Hippietum. Hier spielst du ja aber einen vorgegebenen Charakter.
Ja, und einen bösen.
Und ich finde es viel mehr in Line, dass der sozusagen die abartigen, bösen und fiesen Sachen sagt als die guten. Und das können Computerspiele nicht oft, dass ich mich dazu entscheide zu sagen, so, nee, hier, ich bin der Bad Guy und das ziehe ich jetzt auch durch. Das finde ich tatsächlich, also es, wie gesagt, spielt keine mega große Rolle anscheinend, aber die Rolle, die es spielt, füllt es sehr gut aus.
Was auch noch interessant ist, das werfe ich jetzt noch ein, also das Spiel hat wirklich noch mehr zu bieten, nämlich sogar,
weil... Nein, Rainer, wir sind jetzt fertig. Du hast vor 5 Minuten dein Fazit gezogen und das sogar überzogen, weil du nicht nur gesagt hast, spiel das, sondern auch noch kauf das und jetzt gleitest du ins Rabbit Hole ab und ich weiß, dass es dem Spiel sozusagen ein Siegel dazu zu bringen, so tief in die Lobpreisung und Laudatio hineinzusteigen, dass es immer noch eins gibt, was man berichten muss, aber wie bei den Oscar-Verleihungen musst du dir vorstellen, dass die High-Musik jetzt langsam sehr laut wird.
Ich stelle mir das gerade vor. Ja, na, jedenfalls spielt das, es ist wirklich sehr gut. Es hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen. Das ist eben, der Unterschied ist eben wirklich zwischen den zwei Spielen, es sind beide gut, würde ich sagen. Also auch deins hat mir jetzt, man kann nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist. Nur King Arthur A Knight's Tale ist wirklich ein Gesamtpaket, das mich sehr erfreut hat. Das war jetzt auch kein Spiel, das bei Erscheinen damals, das hat jetzt nicht die großen 90er-Wertungen heimgetragen, sondern es ist eben solide und unaufgeregt im besten Sinn, würde ich sagen.
Also, ich kann es für mich auch anders abkürzen. Das sind beides gute Spiele, die ich beide sozusagen rundenweise gerne zu mir genommen habe, aber es ist sowieso alles Schall und Rauch, weil heute zum Tag dieser Aufnahme erscheint das neue Fire Emblem und dann ist sowieso egal, was es noch an Rundenstrategie gibt. Ich bin die nächsten Monate jetzt einfach weg. Tschüss.
Das hat mir zu viel coole Augen.
Ach. Hater. Weißt du, das wäre ja ganz klassisch. Du kannst Rundenstrategie und Rundentaktik nur gutieren, wenn es die männlichen Oberzombies mit den Stachelrüstungen oder der Space-Faschismus ist. Aber kaum hat es mal eine etwas rundere Variante und auch eine soziale Komponente. Das geht natürlich nicht mehr.
Das hast du hervorragend zusammengefasst und erkannt. Ja, stimmt. Ich kann es nicht abstreiten. Nein, okay. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Nächstes Mal machen wir wieder was mit schlechten Spielen. Was sagst du?
Das schaffen wir bestimmt. Ich gehe davon aus. Vielleicht,
lass dich überraschen.
Vielleicht sogar was mit Roguelites. Who knows? Bis zum nächsten Mal.
Könnte sein. Ja, tschüss. Ciao.